Ja, ihr Männer, liebe Brüder, ich bin dem Herrn sehr dankbar und es ist ein Vorrecht und auch eine Ermutigung, dass ich heute unter euch sein darf, dass so viele Brüder hier zusammen sind, die dem Herrn dienen wollen. Und wir wollen mit Gottes Hilfe und unter Gottes Leitung uns gegenseitig Handreichung tun. Das ist ja diese wunderbare Sache in dem Leib des Christus, dass wir einander dienen können mit den Gaben, die jeder empfangen hat, dass wir einander ermutigen können und dass wir miteinander dem Herrn dienen dürfen, bis er wiederkommt. Ja, ich habe in den letzten 3 Wochen mich mit dem Wort Gottes noch einmal intensiv beschäftigt, was die Wiederkunft anging, und ich habe daraus schon viel Segen empfangen. Es ist wunderbar, wenn man das Wort Gottes studiert und einfach auch sieht, was da für eine Fülle auch an Verheißungen, an einzelnen Offenbarungen von Gottes Ratschlüssen darin enthalten ist. Ich kann heute natürlich nur einen kleinen Teil davon überhaupt weitergeben. Aber ich möchte einfach noch einmal Mut machen, dass wir doch auch dieses Thema zum Beispiel über Konkordanz, über verschiedene Bibelstellen, die wir miteinander vergleichen, vertieft studieren. Ich denke, jeder von uns empfängt einen Gewinn davon. Ich möchte am Anfang 2 Bibelworte lesen mit uns aus dem Johannesevangelium. Die erste Ankündigung unseres Herrn über seine Wiederkunft. Johannes 14, Vers 1 bis 3. Da sagt der Herr seinen Jüngern: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ja, das war diese erste Ankündigung, dass der Herr eine Stätte im Himmel, in der Himmelsherrlichkeit für die Seinen, für seine Gemeinde bereiten würde und dass er sie wieder, dass er wiederkommen würde, um sie dorthin zu holen. Ich möchte noch aus dem Hebräerbrief 9, Vers 28 eine weitere Bibelstelle lesen. Ja, Hebräer 9, schon ab Vers 26 in der Mitte. Da heißt es von dem Herrn Jesus: Nun aber ist er einmal offenbar geworden in der Vollendung der Weltzeiten zur Aufhebung der Sünde durch das Opfer seiner selbst. Das war das erste Kommen des Herrn. Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil, zur Errettung. Ja, das ist eine ganz deutliche Verheißung. Der Herr kommt wieder für die Seinen. Und es wird zum Heil, zur Errettung, zur Heilsvollendung sein. Wir werden das noch sehen anhand verschiedener Aussagen des Wortes Gottes. Also wir haben ein erstes Kommen. Ohne das wäre das zweite Kommen allein Schrecken und es gäbe keine Entrückung. Dieses erste Kommen, das bedeutet, dass der Herr Jesus in Niedrigkeit als Mensch auf die Erde kam, als Diener, um sein Leben hinzugeben für uns und sündige Menschen zu erretten. Sonst gäbe es niemand, den er in den Himmel hätte holen können, weil wir alle von Natur aus verdorbene, todgeweihte Sünder sind, die keinen Platz im Himmel gehabt hätten. So ist das erste Kommen der Schlüssel für das zweite. Das erste Kommen hat die Grundlage gelegt, dass wir Erlöste sind durch das Blut des Lammes und dass der Herr uns tatsächlich heimholen kann. Und dann hat der Herr verschiedentlich über sein Kommen gesprochen zu den Jüngern. In den Evangelien, in den ersten 3 Evangelien, finden wir eigentlich ausschließlich Verheißungen in Bezug auf das Kommen in Macht und Herrlichkeit. Und ich denke, wir können das gleich einmal so sagen, es gibt ein zweites Kommen des Herrn am Ende der Zeit. Und dieses Kommen ist unterteilt in 2 ganz wichtige Abschnitte. Der erste Abschnitt ist die Entrückung für die Gemeinde. Das finden wir zum Beispiel in Johannes 14, Vers 3. Der zweite Abschnitt ist das Kommen in Macht und Herrlichkeit als König und Richter für die Welt. Das heißt für die Heidenvölker und für das Volk Israel. Diese beiden Dinge werden in manchen Bibelstellen wie zusammengesehen. Und sie sind auch ein Stück eine Einheit. Aber auf der anderen Seite unterscheidet die Schrift auch ganz deutlich zwischen diesen beiden Abschnitten des Kommens, des künftigen Kommens des Herrn Jesus Christus. Und wenn wir die einen Bibelstellen lesen, dann ist dort die Rede davon, wie wir es schon gelesen haben, dass der Herr Jesus für die Seinen kommt und dass das bedeutet, dass ihr Heil vollendet wird, dass ihr Leib erlöst und verwandelt wird, dass sie aufgenommen werden in die Himmelsherrlichkeit. Das ist die Hoffnung der Gemeinde. Und das andere Kommen ist dieses Kommen des Messias mit der Gemeinde, mit der verherrlichten Gemeinde, zum Gericht über die gottlosen Juden und Heiden, zur Errettung für die gottesfürchtigen Juden und Heiden, zur Aufrichtung seines Reiches. Das ist ein ganz anderes Ereignis, das wird auch ganz deutlich anders geschildert. Wir finden nämlich in diesem Ereignis Zeichen und Wunder. Ich lese mal einige Bibelstellen aus dem Manuskript, mache ich sonst nicht gerne, aber sonst haben wir zu wenig Zeit. Lukas 21, Vers 25 bis 28, da lesen wir von diesem Kommen in Macht und Herrlichkeit. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen, da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Ja, also da haben wir ein Kommen zum Gericht und dieses Kommen ist oftmals im Alten Testament schon angekündigt. Wir können es nur ganz kurz erwähnen. Wir haben diesen Tag des Herrn, den wir immer wieder finden, besonders im Propheten Jesaja, wo angekündigt wird, dass jetzt noch eine Zeit der Heiden ist. Heilsgeschichtlich gesehen, die Heidenvölker regieren auf der Erde, das Böse regiert, die Sünde regiert, die Gesetzlosigkeit regiert und Gott lässt es zu, bis zu einem ganz bestimmten Tag der Abrechnung. Und dieser Tag der Abrechnung, den wird der Messias bringen. Der Herr Jesus, wenn er als der König kommt, um die Gottlosen mit einem brutalen und ernsten und schrecklichen Gericht niederzuwerfen, ihre Rebellion zu brechen, Gericht zu üben und dann sein Reich aufzurichten. Das ist der Tag des Herrn schon im Alten Testament. Ja, und da wird gesagt, er ist Finsternis und nicht Licht. Er bedeutet Schrecken für alle Sünder und Gottlosen. Und auch im Neuen Testament finden wir das in 2. Thessalonicher 1. Wir kennen diese Stelle, wo der Sohn des Menschen vom Himmel her kommt mit seinen Engeln und Feuer ausbreiten wird. Und das Zorngericht wird die Gottlosen verzehren. Die, die dem Evangelium ungehorsam waren, werden besonders erwähnt. Das muss uns auch zum Ernst anspornen in Bezug auf die, die auch in unseren Reihen das Evangelium gehört haben und sich bisher weigern, umzukehren. Dann wird die Gnade für sie weg sein. Sie haben nicht mehr die Möglichkeit, sich zu bekehren. Es kommt das Gericht. Das ist also dieses Kommen in Macht und Herrlichkeit. Und in diesem Kommen wird die Gemeinde beteiligt sein. Wir finden das zum Beispiel auch im 1. Thessalonicher Brief, im 2. Thessalonicher 1, dass da erwähnt wird, dass eben die Gläubigen mit dabei sein werden und verherrlicht Zeugnis geben werden an der Seite des Messias. Der 2. Thessalonicher 1, Vers 9 bis 10. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft an jenem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben. Also wenn dieses Kommen in Macht und Herrlichkeit geschieht, dann wird die verherrlichte Gemeinde dabei sein. Offenbarung 19 heißt es, dass die Himmlischen, die Heerscharen aus dem Himmel ihn begleiten werden, mit weißen Kleidern der Gerechtigkeit angetan. Das werden wir sein, die Gemeinde, die zu diesem Zeitpunkt bereits in der Himmelsherrlichkeit war, die auch zubereitet wurde auf diese Zeit des Gerichts. Und von daher, wenn wir diese Zeugnisse vergleichen, und das ist ja die Aufgabe der Lehre, die verschiedenen Zeugnisse über das Kommen des Herrn zu studieren, zu vergleichen, die Unterschiede, die Gemeinsamkeiten herauszufinden, dann stellen wir ganz deutlich fest, diese zwei Abschnitte des Kommens, des künftigen, des zweiten Kommens Christi werden ganz unterschiedlich beschrieben. In den einen Abschnitten ist die Rede von dem Herrn und seinen Heiligen, den Seinen, den Erlösten. Es ist die Rede von Errettung. Es ist die Rede von Freude, von Frieden, von Jubel. Und auf der anderen Seite, wenn der Herr wiederkommt auf die Erde zum Gericht, dann ist zunächst einmal die Rede von Schrecken und Zorn und einer Abrechnung Gottes mit den Gottlosen. Wobei das natürlich auch die Freude der gottesfürchtigen Juden ist, die dann auf der Erde sein werden und die letztlich das Reich des Messias flehentlich erbitten und erwarten, dass er auf der Erde sein Königreich aufrichtet und das bedrängte Israel, den gottesfürchtigen Überrest Israels, rettet. Das sind die zwei verschiedenen Abschnitte. Beim einen haben wir Zeichen, beim anderen haben wir keine Zeichen. Das ist klar. Zeichen sind nur für die Ungläubigen. Die Gläubigen brauchen keine Zeichen. Das eine Mal kommt der Herr in Macht und Herrlichkeit vom Himmel her auf die Erde. Da ist die Rede davon, dass er auf dem Berg Zion stehen wird, dass sich dieser Berg spalten wird. Und er führt die Niederlage der Feinde Gottes in Harmagedon herbei. Und beim anderen Mal geht es eigentlich nur darum, seine Geliebten und Erlösten in die Himmelsherrlichkeit aufzunehmen und zu geleiten. Das sind also diese beiden Phasen, die Entrückung der Gemeinde und das Kommen in Macht und Herrlichkeit. Ich sage das deshalb, weil ich denke, dass einfach auch die Beschäftigung mit der Lehre und mit den Grundsätzen, die Gottes Wort uns offenbart, eine wichtige Hilfe ist, damit auch unsere Glaubenserwartung fest ist. Es gibt ja heute manche Lehren, die im Umlauf sind. Da gibt es manche, die lehren zum Beispiel, dass es überhaupt kein tausendjähriges Reich gibt und auch keine Wiederkunft Jesu Christi und keine Entrückung. Ja, die lehren wie die alten Theologen Augustinus und die alte Kirche, dass es eben die Kirche sozusagen das tausendjährige Reich verwirklicht und dass eben am Ende der jüngste Tag kommt und das war's. Dann haben wir gar keine Hoffnung der Entrückung. Und andere lehren, die Gemeinde muss noch durch die große Drangsal. Es müssen noch so und so viele Dinge geschehen. Erstmal muss der Antichrist kommen. Erstmal müssen verschiedene schlimme Dinge auf der Erde passieren, bevor überhaupt die Gemeinde entrückt werden kann. Wir finden das auch bei vielen ernsten Christen, ja, dass sie so eine Überzeugung haben. Ja, wie? Dann können wir gar nicht jederzeit auf das Kommen des Herrn warten. Da gibt es ja Verunsicherung. Deswegen ist es gut, wenn wir von Gottes Wort uns Gewissheit verschaffen in der Lehre. Und das soll der erste Teil meines Vortrags sein, dass wir versuchen, einige Punkte da deutlich zu machen, was die Bibel lehrt. Und auf der anderen Seite ist es immer so, dass reines Kopfwissen uns nichts nutzt. Die beste Lehre, die beste Fundamentierung in Gottes Wort nutzt uns nichts, wenn wir die Dinge nicht auf unser Herz anwenden, wenn wir nicht auch ein Leben führen, das entsprechend diesen Wahrheiten ausgerichtet ist. Und deswegen möchte ich im zweiten Teil meines Vortrags auch noch mal darauf eingehen, was bedeutet es eigentlich, den Herrn zu erwarten? Und was bedeutet es besonders auch in unserer letzten Zeit angesichts der endzeitlichen Entwicklung? Ja, also wie gesagt, wir haben diese Verheißung, dass der Herr wiederkommen wird und sie seinen zu sich holen wird. Und ich möchte dazu einmal diese Hauptstelle lesen, die uns am ausführlichsten von dieser Hoffnung Zeugnis gibt. Das ist 1. Thessalonicher 4. Wir kennen natürlich diesen Abschnitt sicher alle gut. Ja, der Apostel Paulus hat interessanterweise die Thessalonicher gelehrt, den Herrn zu ihren Zeiten schon zu erwarten. Das lesen wir in 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und 10. Das lesen wir vielleicht am Anfang auch nochmal dazu. Da heißt es, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Das ist ganz interessant zum Thema Erwartung, dass da eigentlich immer steht, beständig erwarten. Wir werden da nachher noch drauf kommen. Beständig erwarten. Und das hat der Apostel Paulus in den wenigen Tagen, die er bei den Thessalonichern sein konnte, nachdem sie sich bekehrt hatten, sie schon gelehrt gehabt. Erwartet den Herrn, er wird wiederkommen. Bevor dieses große Zorngericht des Tages des Herrn über die Welt kommt, wird er kommen und wird euch vor diesem Zorn erretten. Aber da war Verwirrung ausgelöst worden. Es waren einige Gläubige gestorben, vielleicht auch in den Verfolgungen, und nun war nicht klar, haben die Anteil an dieser Hoffnung oder haben die diese Hoffnung verspielt? Und deswegen schreibt der Apostel ihnen im 4. Kapitel etwas Näheres über die Entrückung. Lesen wir mal ab Vers 13. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden, hinweggenommen werden, in einem Nu mit Kraft hinweggerafft werden, könnte man übersetzen, in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Also da zeigt der Apostel Paulus, dass der Herr jederzeit wiederkommen konnte. Und es ist wichtig, dieses Wir, die wir leben und übrig bleiben, zeigt, der Apostel Paulus hat es durchaus für sich selbst auch erwartet, dass diese Wiederkunft des Herrn zu seinen Lebzeiten stattfinden könnte. Und er zeigt, das ist eine Hoffnung, die alle Heiligen in Christus, die Gläubigen, die schon heimgegangen sind, deren Leiber begraben sind in der Erde und auch die Gläubigen, die bei der Wiederkunft noch lebendig sein dürfen, beide haben gleichen Anteil an der Entrückung. Beide werden sie verwandelt werden. Interessant, da sehen wir auch, wie wichtig Lehre ist, der Vergleich von Schriftstellen. Das von der Verwandlung finden wir nicht in 1. Thessalonicher 4, aber wir finden es an einer anderen parallelen Stelle bezeugt, nämlich zunächst mal in Philipper 3. Das ist auch eine Schlüsselstelle über die Entrückung. Und da lesen wir Philipper 3, Vers 20 und 21. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Man könnte auch sagen, unsere Heimat ist im Himmel. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Also hier finden wir geoffenbart, wenn der Herr wiederkommt zu unserer Entrückung, dann wird er uns verwandeln werden. Wir werden diesen Leib der Niedrigkeit, diesen fleischlichen Leib der Sünde nicht mehr an uns tragen. Denn in diesem Leib können wir nicht in den Himmel. Wir können nicht in die Gegenwart Gottes kommen mit einem sündhaften Fleischesleib. Das geht nicht. Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Und da kommen wir schon zu dem dritten Lehrtext über die Entrückung. Den finden wir in 1. Korinther 15. Da geht es um die Auferstehung, aber es wird deutlich, dass damit eben auch die Entrückung mitgemeint ist. Das ergänzt sich sozusagen direkt mit 1. Thessalonicher 4. Vers 23 lesen wir, ein jeder aber in seiner Ordnung wird lebendig gemacht. als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Also das ist dieses Kommen, das in 1. Thessalonicher erwähnt wird, da werden dann die Gläubigen auferweckt werden. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Und dann finden wir eben noch diese Verse 51 folgende, die das noch einmal deutlich machen, vielleicht schon ab Vers 50. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Ja, das ist also diese Hoffnung der Entrückung, diese Hoffnung, die alle wahren Gläubigen seit der Urgemeinde, seit dem ersten Jahrhundert im Herzen getragen und bekannt haben. Diese Hoffnung hatte der Apostel Paulus selber für sich, auch hier wieder das Wir. Und er hat gezeigt, dass diese Verwandlung stattfinden wird bei der letzten Posaune. Da gibt es manche Bibellehrer, die sagen, ja, die letzte Posaune, das ist die siebte Posaune aus der Offenbarung. Aber das ist zum Beispiel so ein Punkt, wenn man da die Schrift studiert, dann wird man feststellen, das kann eigentlich so nicht stimmen. Denn der Apostel Paulus hat ja zu den Korinthern auf eine Weise geredet, die sie auch verstehen konnten. Und diese Posaunen der Offenbarung waren ja erst Jahrzehnte später geoffenbart worden. Sondern man kann eigentlich davon ausgehen, dass da diese römische Sitte des Heeres gemeint ist, dass eben die letzte Posaune das Signal zum Aufbruch des Heereslagers war. Ja, dann, wenn diese Posaune geblasen wurde, dann setzte sich das Heer in Bewegung. Und genau das passiert ja bei der Entrückung, dass das Heer des Herrn, die Streiter Christi sozusagen von dem Dienst auf der Erde hinaufgebracht werden zum Dienst im Himmel. Dort geht es ja weiter mit Dienen, aber auf eine viel herrlichere und schönere und bessere Weise. Nun, das vielleicht einmal auch zu diesem Schlüsseltext 1. Thessalonicher 4. Also wir sehen, dass eben die Entrückung der Gemeinde auf jeden Fall logisch unterschieden sein muss von dem Kommen des Herrn zum Gericht auf die Erde. Aber die Frage ist, wann findet die Entrückung statt? Findet sie jederzeit statt, also vor der großen Drangsal, vor dem Antichristen, vor diesen ganzen Erscheinungen? Findet sie in der großen Trübsal in der Mitte statt? Findet sie am Ende der großen Trübsal statt? Nun möchte ich dazu sagen, dass diese Dinge nicht irgendwelche heilsnotwendigen, fundamentalen Lehren sind. Wir sollten darüber nicht streiten. Ich denke, da müssen wir auch unter bibeltreuen Christen einfach Raum lassen für verschiedene Überzeugungen. Ja, das ist klar. Wenn man die Schrift studiert, da kann man durchaus zu etwas unterschiedlichen Auffassungen kommen. Es wird nur dort schwierig, wo es Lehren verbreitet werden, die die ganz einfältige Hoffnung der Gläubigen, dass der Herr jederzeit kommen kann, sozusagen ausschließen und dämpfen und zunichte machen. Das ist eine betrübliche Sache. Denn interessant, ganz egal, was für Endzeitlehren in der Theologie kursiert haben, die wahren Gläubigen haben eigentlich immer diese Hoffnung gehabt, der Herr wird bald kommen, und sie haben auch immer gebetet, Herr, komm. Warum? Weil sie es in der Offenbarung gelesen haben, weil das Wort Gottes sie dazu ermutigt hat, ganz egal, was die Theologen gesagt haben. Und das ist auch so ein Punkt, wir kommen eigentlich auf gesunde Lehre nur dann, wenn wir diese Denksysteme und philosophischen Systeme der Theologen beiseite lassen und einfach die Schrift sprechen lassen. Ja? Das ist wichtig, dass wir in aller Einfalt Schrift mit Schrift vergleichen, dass wir studieren die Zusammenhänge, die Gottes Wort uns offenbart. Und dann kommen wir, denke ich, auch auf die richtigen Schlussfolgerungen. Ja, vielleicht noch zur Entrückung eine weitere Frage. Wer wird denn in den Himmel entrückt? Nun, wenn wir das studieren, alle, die Christus angehören. 1. Korinther 15. Ja? Das bedeutet also auf der einen Seite, kein Namenschrist wird die Entrückung erleben. Wir haben heute Millionen Menschen, die sagen, ich glaube an Jesus Christus, ich bin ein Christ, aber sie haben nie eine Bekehrung und Wiedergeburt erfahren. Und diese alle werden zurückbleiben auf der Erde, sie werden nicht in den Himmel kommen können. Denn die Grundlage für die Entrückung ist, dass wir wirklich dem Herrn Jesus durch die Wiedergeburt angehören, dass wir eine neue Kreatur sind, dass wir geheiligt sind, dass wir von Neuem gezeugt sind. Also nur die wahren Gläubigen, nicht die Namenschristen, werden entrückt. Auf der anderen Seite werden aber alle wahren Gläubigen entrückt und nicht nur die ganz besonders Treuen. Es gibt ja verschiedene Lehrer, ich habe da einige früher kennengelernt in meiner schwärmerischen Zeit, die gesagt haben, ja, nur die ganz Treuen werden entrückt und die anderen Kinder Gottes müssen auf der Erde bleiben, solange die große Trübsal währt und müssen dort praktisch ihre Lauheit abbüßen, dadurch, dass sie leiden müssen in der Trübsal. Aber ich denke, wenn wir die Bibel ganz einfältig studieren, dann finden wir überall, dass die Voraussetzung für die Entrückung ganz einfach die Wiedergeburt ist. Ja, das haben manche Prediger so verglichen, das ist ja ganz interessant, ne? Wenn man da so einen Haufen Metallspäne hat, Aluminium und Eisen schön durcheinander, das kriegt man ja nicht ohne weiteres auseinandergetrennt. Aber wenn man dann mit einem Magneten drüber fährt, dann sortiert sich das ganz plötzlich. Das, was Eisen ist, fliegt zum Magneten. Und das, was Aluminium ist, das bleibt auf der Erde. Und ich denke, so können wir ganz klar sehen, entrückt werden alle, die Christus angehören, die wiedergeboren sind. Die Entrückung ist ein Akt der Gnade, nicht eine Frucht unserer Werke. Was nicht bedeutet, dass wir lax sein dürfen. Da werden wir nachher noch drauf kommen. Ja? Und der dritte Punkt ist, aus meiner Sicht zumindest, die Entrückung betrifft die Gemeinde Gottes. Sie betrifft nicht so in diesem direkten Sinn die Israeliten des alten Bundes. Da kann man anderer Meinung sein. Ich selber verstehe das aus dem Daniel-Propheten so, dass die Israeliten des alten Bundes, also ein David, ein Jonathan und wie sie alle heißen, dass sie auferweckt werden beim Wiederkommen des Herrn in Macht und Herrlichkeit und dass sie dann erst einmal in das Reich des Messias auf Erden einziehen werden und dort auch eine Rolle spielen werden. Vielleicht ist es anders, also da möchte ich mich auch nicht festlegen, aber ich denke, die Entrückung wird eigentlich überall als die besondere Hoffnung der Gemeinde, der Brautgemeinde dargestellt und Israel hat einen anderen Weg. Auch das ist wichtig, dass wir diese heilsgeschichtlichen Zusammenhänge verstehen, die wir in Römer 9 bis 11 finden. Heute ist die Zeit der Gnade. Heute wird die Gemeinde gesammelt aus Juden und Heiden durch die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus. Und jeder, der Buße tut und glaubt, wird zu der Gemeinde gesammelt und gehört mit zu dieser Ekklesia, zu dieser herausgerufenen Gemeinde Gottes. Aber wenn diese Gemeinde entrückt ist und wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, das finden wir im Römerbrief, dann wird Gott sich wieder Israel zuwenden. Und dann wird Gott Israel wieder hineinnehmen in sein Heilshandeln. Und das bedeutet, dass ein Überrest von Israeliten sich nach der Entrückung der Gemeinde bekehren wird, so sehe ich das jedenfalls von der Schrift her, und dass dann am Ende in der großen Drangsal ein Drittel des Volkes sich bekehrt, zwei Drittel werden untergehen. Und mit diesem Drittel fängt Gott neu an. Das sind die Israeliten, die dann im Reich des Messias als ein heiliges, königliches Priestertum dem Herrn Jesus auf der Erde dienen. Und die letztlich das Haupt aller Völker sein werden. Ja, und die Heidenvölker werden auch durch das Gericht gehen, aber diejenigen, die sich zum Messias bekehrt haben, mit denen fängt Gott neu an und die dürfen im tausendjährigen Reich auch dem Herrn dienen und dürfen nach Jerusalem gehen. Diese ganzen Dinge kann ich jetzt gar nicht ausführen, aber ich denke, das findet erst statt, wenn die Gemeinde zum Herrn entrückt ist. Dann fängt Gott ein neues heilsgeschichtliches Kapitel an. Übrigens wird dann wieder der Geist ausgegossen. Das ist ja auch was, was man nicht verstehen würde. Zu Pfingsten wurde der Geist ausgegossen, um die Gemeinde zu gründen. Aber wenn die Gemeinde im Himmel ist, dann wird der Geist Gottes neu ausgegossen auf den Überrest der bekehrten Israeliten. Und dann fängt Gott mit Israel wieder an, auf der Erde. Ja. Also diese Zusammenhänge müssen wir beachten. Dann vielleicht noch eine weitere Frage. Was muss zwischen Entrückung und der Wiederkunft des Messias auf die Erde passieren. Ja? Wie gesagt, die Leute, die sagen, die Gemeinde wird nach der Trübsal entrückt, die sagen im Grund, ja, das geht ganz schnell. Christus kommt wieder, die Gemeinde kommt zu ihm und dann nimmt sie sofort teil an seinen Kriegszügen und an seinem Gericht, das auf der Erde stattfinden wird. Aber aus meiner Erkenntnis müssen verschiedene Dinge im Himmel passieren, solange die Gemeinde mit Christus in der Himmelsherrlichkeit ist, bevor sie mit Christus wieder auf die Erde zurückkommt. Und das eine ist, dass aus meiner Sicht der Richterstuhl des Christus, das Preisgericht der Gläubigen, stattfinden muss, bald nach der Entrückung. Ich denke das einfach so, wir werden ja, wenn wir dann mit dem Messias wiederkommen, Menschen und Engel richten. Das heißt, wir nehmen teil an der Regierung des Messias. Aber das geht erst dann, wenn wir selber gerichtet sind. Ja, das Gericht muss anfangen am Haus Gottes. 1. Petrus 4. Und von daher bin ich der Überzeugung, wenn die Gemeinde entrückt wird, dann wird recht bald die Stunde der Rechenschaft kommen, die Stunde auch der Reinigung, wo unsere Werke gesichtet werden, wo das verbrennen wird, was untauglich ist, wo wir aber auch Lohn empfangen und Lob empfangen von dem Herrn für jeden treuen Dienst. Und wenn wir mal studieren, wie oft der Apostel Paulus diesen Tag des Christus, diese Stunde der Rechenschaftslegung vor Augen hatte, es war ihm ein ganz wichtiger Ansporn zum treuen Dienst. Ja? Und am Schluss seines Lebens sagt er, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt und von nun an liegt mir bereit der Siegeskranz, die Krone der Gerechtigkeit. Ja? Er hat es erwartet, er hat sich darauf gefreut, weil er dem Herrn treu gedient hat. Ja, und dann ganz wichtig aus meiner Sicht, auch die Hochzeit des Lammes dürfte stattfinden, bevor die Gemeinde mit dem Messias wieder auf die Erde kommt. Warum? Wenn wir Offenbarung 19 studieren, kommen diese beiden Dinge jedenfalls in dieser Reihenfolge vor. Zuerst kommt die Hochzeit des Lammes und dann sehen wir, wie der König, der Herr, an der Spitze seiner Heerscharen auszieht in den Krieg, um die Gottlosen auf der Erde zu vertilgen. Ja? Wie gesagt, da wollen wir nicht dogmatisch sein, vielleicht seht ihr das anders, aber ich denke, es ist so, dass die Gemeinde eine ganze Zeit im Himmel sein wird, in der Herrlichkeit, bevor sie wieder auf die Erde zurückkommt und dass da eine glückselige Gemeinschaft zwischen Bräutigam und Braut einfach auch vorhanden ist. Und da dürfen wir uns drauf freuen. Ja, vielleicht auch drei Argumente, warum der Herr jederzeit kommen kann. Nochmal von der Bibel her. Auf der einen Seite die bluterkaufte, aus Gnade errettete Gemeinde kann aus meiner Überzeugung nicht in die offenbaren Zorngerichte Gottes kommen, die eben nach der Entrückung bei der Wiederkunft des Herrn Jesus schon vorher stattfinden werden. Ja? Also nachdem die Gemeinde entrückt ist, wird ja der Tag des Herrn kommen. Das heißt, da werden zunächst mal die Gerichte, die in der Offenbarung vorausgesagt sind, über diese Welt kommen. Und das sind Zorngerichte Gottes. Das ist nicht etwas, was wir mit dem heutigen tagespolitischen Geschehen vergleichen sollten. Ja, das hat eine ganz andere Qualität, was da stattfinden wird. Denn das sind Gerichte, die vom Himmel her auf eine übernatürliche Weise über die Erde kommen und die ganz andere Auswirkungen auf die Erde haben. Und in 1. Thessalonicher 1,10 wurde ja schon gesagt, Jesus errettet uns vor diesem künftigen Zorn. Ja, in Römer 5 finden wir dasselbe. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn gerettet werden? Und in 1. Thessalonicher 5 heißt es, denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Das heißt also, dass eben die Gemeinde nicht teilhat an den Zorngerichten, die ausdrücklich über die Gottlosen ergehen, sondern der Herr wird sie vorher wegnehmen. Übrigens finden wir das vorgebildet auch bei Lot und Sodom. Der Engel sagt zu Lot, wir können nichts tun, solange du nicht Sodom verlassen hast. Und dasselbe finden wir im Grund auch bei Noah. Das Gericht des Regens, die Wasser wurden erst losgelassen auf die Erde, als Noah in der Arche war. Ja, also das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist einfach, dass wir sehen, dass der Herr Bewahrung schenkt, verheißt vor der endzeitlichen Stunde der Versuchung. Das finden wir in diesem wunderbaren Wort aus Offenbarung 3, Vers 10 bis 11. An Philadelphia, dieses prophetische Symbol auch für die treuen Gläubigen des Überrestes in der Endzeit. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Ja, also viele bibeltreue Ausleger, und ich sehe das auch so, haben das gedeutet eben, dass die Gemeinde entrückt wird, bevor diese große Trübsal kommt, bevor Offenbarung 13 passiert, bevor diese ganzen Dinge über die Menschen kommen, die auf der Erde wohnen. Und wir haben unsere Heimat im Himmel. Wir sind nicht unter denen, die auf der Erde ihren festen Wohnsitz haben, wenn wir das mal so sagen wollen. Ja? Also das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, ganz einfach. Der Apostel Paulus lehrte die Gläubigen im ersten Jahrhundert, dass sie schon in ihrer Zeit den Herrn erwarten durften. Und er selber hatte sogar die Erwartung, überkleidet zu werden, statt entkleidet zu werden. Und das bedeutet aus meiner Sicht, dass das möglich gewesen sein muss, auch schon zur Zeit des ersten Jahrhunderts. Und das bedeutet, da kann gar nicht der Antichrist vorher kommen müssen und die große Trübsal und diese ganzen Dinge, die jetzt 2000 Jahre später auch noch nicht passiert sind. Also der Apostel Paulus war ja inspiriert in allem, was er geäußert hat. Auch in dieser Hoffnung, dass schon zu seiner Zeit die Entrückung hätte kommen können, war er irrtumslos. Und deswegen glaube ich, dass die Entrückung tatsächlich jederzeit kommen kann, dass wir sie wirklich ganz einfältig so erwarten dürfen, dass der Herr alle Zeit, auch heute, kommen könnte, um seine Gemeinde zu entrücken. Im Grund, was geschieht, ist, dass wirklich die Erlösten, diese gottbekannte Zahl der Erretteten und Begnadigten, dass sie gesammelt wird. Und wenn Gott weiß, dass das vollendet ist, dann wird das Signal gegeben zur Entrückung. Und das heißt, wir dürfen wirklich jederzeit auf den Herrn warten. Wir dürfen es ganz ernst nehmen. Wir müssen nicht vorher noch warten, ob der Antichrist kommt, ob 666 kommt, ob man nicht mehr kaufen und verkaufen kann. Ich meine, es ist ganz klar, die ganzen Zeitereignisse, auch die Entwicklung von Chips und ähnlichen Dingen, die sollten uns hellwach machen und uns auf jeden Fall zeigen, wie weit wir in der Endzeit schon vorangeschritten sind. Ja? Wir haben keine Ausrede, wenn wir meinen, unser Herr kommt noch lange nicht. Ja? Diese Zeichen der Zeit weisen darauf hin, dass das von der Bibel geweissagte Ende immer näher rückt. Und wir tun gut daran, hellwach zu bleiben und das Kommen des Herrn noch mehr zu erwarten als zu früheren Zeiten. Das ist ganz sicher nüchtern und richtig. Aber wie gesagt, ich denke, dass wir auch uns damit beschäftigen sollten, was ist eigentlich die Hoffnung der Herrlichkeit, die mit der Entrückung verbunden ist. Was bedeutet die Entrückung für dich und für mich? Und da möchte ich einfach drei Punkte erwähnen, die wir auch im Wort Gottes vielfältig bezeugt finden. Nämlich auf der einen Seite die Entrückung bedeutet, dass unser Herr und Retter kommt und sein Heilswerk an uns vollendet. Noch einmal Philipper 3, Vers 20 und 21. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Ja, ihr Lieben, wenn wir dem Herrn angehören, dann haben wir einen neuen Geist empfangen. Wir sind inwendig ein neuer Mensch. Alles ist neu geworden. Eine neue Schöpfung in Christus, das ist etwas Herrliches. Und doch gerade, wenn wir mit dem Herrn leben als neue Schöpfung, ich glaube, dass wir immer wieder Not haben mit unserem Leib der Niedrigkeit. Nicht nur, weil er krank werden kann und sich durch allerlei Schwächen und Probleme äußert, sondern einfach auch, weil er die Quelle ist von sündlichen Versuchungen und Impulsen. Solange wir unser Fleisch an uns tragen, haben wir immer eine Quelle der Verunreinigung, der Versuchung, der Begierden an uns. Und ich denke, jeder Erlöste sollte sich danach sehnen, dass er von diesem Leib der Sünde und des Todes frei wird. So wie der Apostel Paulus gesagt hat, wer wird mich erretten von diesem Leib des Todes? Das geschieht, wenn der Herr wiederkommt. Wir können nicht und wir werden nicht mit diesem elenden Leib in die Himmelsherrlichkeit gehen, sondern der Herr wird uns verwandeln. Und es bedeutet, dass wir ihm gleichgestaltet werden. Das ist etwas Gewaltiges, ich kann das nicht verstehen und nicht erklären. Aber wir werden so ähnlich sein wie er. Und deswegen können wir ihn überhaupt nur sehen. Denn in diesem Leib könnten wir ihn gar nicht sehen. Wir würden vergehen, wenn er sich uns offenbaren würde. Wenn wir in diesem Leib in die Himmelsherrlichkeit gehen würden, müssten wir sofort vergehen und verderben. Das ginge nicht. Ja? Dort können wir nur hinkommen mit einem Geistleib, mit einem Auferstehungsleib, mit einem Herrlichkeitsleib. Und den wird uns der Herr geben. Und dann wird alles Denken an Sünde, Versuchung, Schwachheit vorbei sein. Wir werden die Herrlichkeit des Herrn an uns tragen. Wir werden in dem Sinn göttlicher Natur teilhaftig sein und vollendet sein. Und das lesen wir auch in 1. Johannes 3, Vers 2, diese wunderbare Verheißung und auch die Konsequenz daraus. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und dann heißt es, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Ja. Also wir dürfen dem Herrn begegnen und er wird uns in seiner himmlischen Lichtherrlichkeit begegnen und wir können es ertragen, wir können es sehen. Wir werden ihn das erste Mal schauen und das ist etwas so Wunderbares und Herrliches. Und in Römer 8 lesen wir eben, dass wir uns danach sehnen, dass diese Sohnschaft offenbar wird, die Erlösung des Leibes offenbar wird. Und dieses Sehnen, das sollten wir alle in uns tragen. Und das erfüllt der Herr, wenn er wiederkommt. Entweder werden wir dann auferstehen und den Herrlichkeitsleib empfangen, oder wir werden verwandelt werden und werden diesen Herrlichkeitsleib haben, wo wir passend gemacht sind für den Himmel. Die zweite Herrlichkeit, die zweite Hoffnung, die wir haben, ist, dass der verherrlichte Sohn Gottes uns dann auch in die Himmelsherrlichkeit einführt. Wir haben unser ganzes Leben auf der Erde geführt, im Glauben. Und hoffentlich so, wie Hebräer 11 es sagt, dass wir die ganze Zeit nach einer anderen Heimat gesucht haben und hier Fremdlinge waren und Gäste, nämlich nach der himmlischen Heimat, die uns Gott bereitet hat. Und wir haben in Johannes 14 gelesen, der Herr Jesus ging hin, um uns eine Stätte zu bereiten. Wo denn? Im Himmel, in der Herrlichkeit, in der Gegenwart des Vaters. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Und das ist dieses Wunderbare, dass der Herr Jesus uns hineinführen wird in die Himmelsherrlichkeit. Und dass wir dort schauen dürfen, was wir hier geglaubt haben. Ja? Und das ist ein wunderbarer Trost, gerade wenn auch unsere Kräfte schwächer werden, wenn wir auch hier merken, wie wir auf der Erde vielleicht immer weniger für den Herrn tun können, weil wir einfach nachlassen in unserer leiblichen und manchmal auch seelischen Kraft, dass wir wissen, dort werden wir in der Himmelsherrlichkeit auch ausruhen dürfen von unseren Mühen und Kämpfen und Arbeiten. Wir werden Frieden und Freude wie ein Strom genießen und werden eben in der Lichtherrlichkeit Gottes jauchzen und jubeln und uns freuen. Das ist eine ganz wichtige Hoffnung. Und ich denke, das ist ein Problem unserer Zeit. Ich habe das bei mir jedenfalls feststellen müssen, dass ich viel zu diesseits verhaftet bin, dass ich viel zu sehr mit den Kämpfen und Problemen des Diesseits mich herumschlage und zu wenig ausgerichtet bin auf diese Hoffnung der Herrlichkeit. Aber das ist das, was ganz erkennbar den Apostel Paulus brennend bewegt hat. In Römer 5 sagt er, wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Ja? Das war ihm gegenwärtig, das war ständig vor ihm, das war nicht etwas, wo er nur sonntags dran gedacht hat. Das war eine Triebkraft für seinen Dienst. Und ich hoffe, dass das bei uns auch so sein darf, dass das auch immer wieder neu uns wichtig wird. Der Apostel Paulus konnte sagen in 2. Korinther 4, denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Ja, diese Herrlichkeit, in die treten wir ein, wenn der Bräutigam uns in seine himmlischen Gemächer führt. Und es führt mich schon zu der dritten Herrlichkeit, zu der dritten Hoffnung, die mit der Entrückung für uns verbunden ist. Und das ist vielleicht die schönste. Der Bräutigam kommt für seine Braut, um sie in die himmlische Gemeinschaft mit ihm zu führen. Auch das ist etwas, was uns, denke ich, immer wieder bewusst sein sollte, dass wir uns das erkennen lassen. Und vielleicht lesen wir da nochmal den Abschnitt aus 1. Petrus 1. Vielleicht lesen wir ihn ganz, denn hier ist die Verbindung zwischen den Prüfungen und Nöten, die wir hier auf der Erde haben, auch im Dienst für den Herrn. Ich weiß, dass manche von uns Leiden und Prüfungen haben, große innere Nöte im Dienst für den Herrn, und der Herr weiß es. Der Herr tröstet schon hier, aber der Herr wird in ganz anderer Weise trösten, wenn wir in der Herrlichkeit sind. Ja, Vers 6, 1. Petrus 1. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen oder Prüfungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Hier ist die Entrückung gemeint. Es gibt zwei Arten, wie der Herr sich offenbart. Er offenbart sich zuerst den Seinen als der herrliche Sohn Gottes, der Auferstandene, der Sieger, der strahlend schöne Bräutigam. Seine Offenbarung, an der hat die Welt keinen Anteil. Das kann sie auch gar nicht verstehen. Diese Offenbarung ist für die Seine. Und diese Offenbarung bedeutet, dass wir verwandelt werden, dass er sich uns zeigt, wie er ist. Und dann kommen wir vom Glauben zum Schauen, vom Kämpfen zur Freude und zur Ruhe. Da heißt es, dass also die Bewährung eures Glaubens Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Ja, in einem gewissen Sinn ist ja die Errettung der Seelen schon festgemacht, wenn wir gläubig geworden sind. Wir sind aus Gnade errettet, wir dürfen wissen um unsere Errettung. Aber in einem gewissen Sinn ist unser Heil erst vollendet mit der Entrückung, wenn auch der Leib der Sünde weggetan wird. Und dann ist nichts Unvollkommenes mehr an uns. Wer hat nicht schon geseufzt über unsere Unvollkommenheit? Über unser Fleisch, das uns hindert, dem Herrn von ganzem Herzen und in allem zu dienen. Über dieses Fleisch, das uns immer wieder Stolperfallen stellt, das uns immer wieder Mühe macht und Nöte und das uns auch, ja, den Herrn manchmal verdunkelt und uns daran hindert, den Herrn in seiner ganzen Herrlichkeit zu sehen und zu erkennen. Das können wir ja gar nicht, solange wir im Fleisch sind. Aber dann wird dieses Fleisch hinweggetan sein. Und dann werden wir eine absolute und ungehinderte und ewig gültige Gemeinschaft mit unserem Herrn haben. Dann wird auch seine Liebe zu uns offenbar sein, die wir jetzt eben im Glauben annehmen. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Und dann wird dieses alles erfüllt. Und ich denke, das ist etwas ganz Entscheidendes, dass wir einfach sehen, wenn der Herr sich uns offenbart, wenn der Herr wiederkommt, dann wird unser ganzes Sehnen, unser Glauben, unser Kämpfen erfüllt sein. Dann wird letztlich auch der Zielpunkt unseres Glaubens, ja, das Endziel des Glaubens erreicht sein. Ist es für uns das Endziel? Haben wir das vor Augen? Der Apostel Paulus war ein Diener Gottes, der immer das Ziel vor Augen hatte, ja. Und wir, also ich muss von mir bekennen, dass ich das oft nicht so vor Augen habe. Ihr habt viel zu viele Zwischenziele, vorläufige Ziele und vielleicht falsche Ziele vor Augen. Ja? Aber unser Leben gewinnt dann Kraft, auch Ausdauer, wenn wir dieses Endziel des Glaubens, den himmlischen Bräutigam vor Augen haben. Der kommt, um uns zu sich zu holen in die Himmelsherrlichkeit. Und dann werden wir das erfahren in Offenbarung 19, Vers 7 bis 9. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Ja, also das ist, denke ich, unsere Hoffnung, die uns anspornen darf. Das ist das, was uns Kraft geben sollte, dass wir wissen, wir werden einmal bei diesem herrlichen Bräutigam sein und dann wird seine Liebe zu uns vollendet sein und wir können ihn endlich auch mit vollkommener Liebe lieben. Unsere Liebe ist jetzt immer unvollkommen und ist immer noch gehindert durch diesen fleischlichen Zustand, aber der Herr wird das einmal beenden und das sollte uns anspornen, uns Kraft geben und uns wirklich auch durchtragen, dass wir eben diese himmlische Hoffnung auch in unserem Herzen bewahren. Ja, ihr Lieben, noch eine weitere Frage sollte uns beschäftigen. Was bedeutet es, den Herrn zu erwarten? Und auch da hat die Bibel uns einiges darüber zu sagen. Wie gesagt, es ist eine Sache, dass wir bekennen, ich glaube, dass der Herr wiederkommt, uns entrückt. Das ist eine andere Sache, so zu leben. Wirklich in dieser lebendigen Erwartung zu stehen und unser Leben auch auf diese Erwartung auszurichten. Und ich denke, wir alle haben damit zu tun. Ich meine, da ist ja auch ein Spannungsfeld. Das ist es auch gegeben. Denn wir wissen ja nicht, der Herr könnte heute kommen. Es kann aber auch vielleicht noch einige Jahre dauern. Wir können nicht sagen, wie die Thessalonicher, der Herr kommt jederzeit, deswegen höre ich auf zu arbeiten und verbringe die Zeit vielleicht nur noch mit Gebet und Fasten und nichts anderem mehr. Ich denke, dass das für den normalen Gläubigen nicht die Führung ist, sondern wir sind gefordert, im Alltag, in unseren Familien, in unseren Gemeinden zu dienen. Wir haben vielleicht Pläne, wir wollen vielleicht in 2 Jahren ein neues Gemeindehaus bauen, das ist vielleicht auch notwendig. Es ist nicht so, dass wir einfach alles bleiben lassen, was vielleicht ein bisschen in die Zukunft geht. Und dennoch muss es eine Auswirkung haben, wenn wir sagen, der Herr könnte jederzeit kommen. Es muss eine Auswirkung haben für unser persönliches Leben, aber auch für unser gemeindliches Leben. Wir müssen schon uns überlegen, was sind die Prioritäten? Was hat Vorrang in dieser Zeit, dieser bemessenen Zeit, bis der Herr die Gemeinde in den Himmel holt? Und es ist interessant, dass immer wieder das Wort Gottes uns warnt vor Schläfrigkeit, vor Trägheit, davor, dass wir in dieser Erwartung des Herrn nachlassen. Ich glaube, das ist einfach eine Neigung unseres Fleisches, mit der wir alle zu kämpfen haben. Ich jedenfalls schon. Und umso mehr gilt es, wachsam zu sein. Ich möchte einfach ein paar Stichworte von der Bibel her geben, was es bedeutet, den Herrn zu erwarten. Zunächst einmal geht es auch darum, dass wir unsere glückselige Hoffnung vor Augen haben. Das ist interessant. Titus 2, eine wichtige Stelle auch über die Entrückung. Da lesen wir wir kennen die Stelle ab Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten. Und da steht auch wieder, beständig erwarten, jeden Moment erwarten. Das ist für die Kenner des Griechischen die griechische Gegenwartsform, die eben bedeutet, immer wieder oder ständig, beständig etwas zu tun. Nicht nur einmal, sondern ständig. Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Also auch hier wieder. Wir warten zuallererst einmal auf die Offenbarung, die Erscheinung des Herrn Jesus für die Gemeinde. Dass er sich als der verherrlichte Herr offenbart, um uns zu sich zu holen. Und dann warten wir natürlich auch auf die Erscheinung des Herrn in Macht und Herrlichkeit auf der Erde. Das sollte uns ja als die, die wir den Herrn Jesus lieb haben, auch wichtig sein, dass der Herr Jesus endlich als der verworfene Messias zu seinem Recht kommt und als der König der Könige und der Herr aller Herren seine Macht und Herrlichkeit offenbart. Das ist auch unser Verlangen. Ganz klar. Aber zunächst einmal geht es um die glückselige Hoffnung der Gemeinde. Und das ist die Entrückung, die Verwandlung, die Verherrlichung der Gemeinde, die Begegnung mit dem Bräutigam. Und das sollen wir beständig erwarten. Und wenn wir das tun, dann werden wir nicht lax und lau und weltförmig vor uns hinleben, sondern hier heißt es, wir sollen besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Weil uns immer wieder bewusst ist, diese Weltzeit kann morgen zu Ende sein. Diese Weltzeit ist begrenzt. Und diese Weltzeit ist böse im Gegensatz zu der kommenden Weltzeit, wo der Herr Gerechtigkeit und Frieden bringen wird auf Erden. Ja, also diese glückselige Hoffnung. Wisst ihr, das wissen auch die Weltmenschen. Der Mensch lebt ganz anders, wenn er ein Ziel vor Augen hat. Hoffnung ist ja etwas Zukünftiges. Hoffnung ist der Glaube, der auf eine zukünftige Errettung, ein zukünftiges Gutes gerichtet ist. Der Mensch braucht Hoffnung und der Mensch Gottes braucht Hoffnung noch viel mehr. Und der Mensch Gottes hat die Hoffnung, dass der Herr wiederkommt und uns seine Gnade und sein Heil gibt. 1. Petrus 1, 13, auch ganz interessant, wieder der erste Petrusbrief. Da lesen wir darum, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Auch hier nach meiner Überzeugung ist die Entrückung gemeint. Das Kommen des Herrn für die Gemeinde, nicht für die Welt. Wir empfangen die Gnade im Vollmaß, wenn wir entrückt werden, denn dann ist nichts Sündiges mehr da. Wir sind vollkommen gemacht. Ja? Das soll unsere Hoffnung sein. Der wiederkommende Herr, der alles vollendet, der alles gut macht, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ja? Also Hoffnung ist etwas, was uns bewegt, was uns antreibt. Im Römerbrief wird eben auch deutlich, die Hoffnung ist, dass wir wirklich auch verwandelt werden, verherrlicht werden, dass die Sohnschaft an uns völlig offenbar wird, dass die Erlösung vollendet wird durch die Entrückung. Die Entrückung ist unsere Hoffnung. Ist sie das auch wirklich? Danken wir dem Herrn und beten wir täglich darum, dass wir ihn erwarten dürfen für diese Heilsvollendung, die uns bevorsteht, wollen wir doch das uns bewusster vor Augen führen. Nun, mit Hoffnung ist verbunden ein Leben in der Erwartung. Das ist ja unser Thema. Und auch das ist interessant, da gibt es manche Bibelstellen, die von Erwartung sprechen, von der Erwartung des Herrn. Und auch da vielleicht mal eines, Römer 8, Vers 23 bis 25, da heißt es, wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Standhaftes Ausharren, darunter bleiben, Geduld. Wovon spricht es? Das spricht davon, dass wir Menschen oft all Mühe haben, etwas beständig und treu zu erwarten. Ja? Wie oft geht uns das so, dass wir auch im Alltag vielleicht irgendwas erwarten, auch dass vielleicht ein lieber Besuch kommt und dann verzögert er sich und dann geben wir die Erwartung auf und sagen, ach, da wird eh nichts mehr draus und sind enttäuscht. Und dann kommt er vielleicht doch. Ja? Und das ist unser Problem, dass unsere Erwartung oftmals erlahmt und müde wird. Und deswegen heißt es hier ein Doppeltes. Erstens mal steht hier wieder diese Gegenwartsform, die in dem Fall aus meiner Sicht sehr wichtig ist. Da heißt es, wenn wir etwas hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es beständig. So erwarten wir es die ganze Zeit, lassen nicht nach. Und dann steht noch extra dabei, mit standhaftem Ausharren, mit Geduld. Ja? Es ist ganz klar, es kann sein, Der Herr kommt erst etwas später. Und das, was Gott uns schenken möchte, ist, dass die Erwartung wach bleibt und frisch bleibt, auch wenn wir sie über längere Zeit lebendig halten müssen. Ich denke, das ist eine der großen Herausforderungen für unser Glaubensleben, wo wir immer wieder auch vom Herrn abhängig sind. Wir haben das nicht ein für alle Mal, ja, sondern da müssen wir immer wieder darum bitten, Herr, lass mich doch in dieser Erwartung erneuert werden, mit standhaftem Ausharren dich erwarten. Ja, Lukas 12, Vers 35 bis 38, ein sehr schönes Gleichnis unseres Herrn, das uns da ermutigen kann. Eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennend. Und seid Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten, wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Glückselig sind jene Knechte, welche der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen. Dann heißt es, Vers 40, darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da er es nicht meint. Also Erwartung hat etwas mit Bereitschaft zu tun. Erwartung bedeutet, dass wir beständig dabei sind, diese glückselige Hoffnung zu erwarten. Dass wir beständig dabei sind, den Sohn Gottes aus dem Himmel zu erwarten. Er kommt plötzlich. Er kann jederzeit kommen. Aber wenn es sich noch etwas hinauszögert, dann sollte unsere Geduld und unsere Erwartung trotzdem weiter bestehen. Es ist interessant, auch das Brotbrechen, das Abendmahl, erinnert uns daran. Ja, wir verkündigen den Tod des Herrn, bis er kommt. Es ja, sollte immer wieder auch ein Anlass sein, dass wir an dieses Kommen des Herrn denken, wenn wir das Brot miteinander brechen. Jakobus 5 spricht auch von dieser Erwartung. Das ist auch eine Stelle über die Entrückung, die eigentlich sehr wichtig und wertvoll ist. Jakobus 5, ab Vers 7, so wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Also aus Gottes Sicht gesehen ist der Herr sein Kommen beständig nahe gewesen, weil es jederzeit hätte geschehen können. Es war im Grund die Geduld Gottes, die noch viele Seelen hinzusammeln wollte zu dieser herausgerufenen Gemeinde, die dazu geführt hat, dass diese Wiederkunft so lange verzögert wurde. 2. Petrus 3, ja, dass jedermann noch Raum zur Buße habe. Das hat Gott langmütig zugewartet. Aber im Grund hat schon damals der Geist Gottes den Gläubigen gesagt, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Wir dürfen ihn geduldig erwarten. Und das ist, denke ich, wichtig, wenn der Herr sagt, ich komme bald. Das heißt auch, ich komme unversehens. Ich komme plötzlich, könnte man das auch verstehen. Dann sollten wir sagen, ja, komm, Herr Jesus. Dann sollten wir diese innere Bereitschaft und Erwartung haben und wirklich da auch geduldig ihn erwarten. Da kommt ein weiterer Punkt dazu. Wachsamkeit statt Schläfrigkeit. Das ist schon vorher angeklungen in dem Gleichnis des Herrn. Ja, wir neigen dazu, wenn wir warten müssen, schläfrig zu werden. Passiert mir immer wieder auch in der Realität, wenn man auf ganz praktische Dinge wartet, ja, dass man plötzlich merkt, oh, jetzt bin ich eingenickt. Ja. Aber das passiert uns leider auch im geistlichen Sinn, dass wir träge und schläfrig werden. Dass irgendwie sich so dieser Gedanke aus unserem Fleisch einschleicht, unser Herr säumt zu kommen. Ganz gefährlich. Ja? Aber es kommt. Solche Gedanken kommen. Und deswegen sagt der Herr Jesus in Matthäus 24, 42, so wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Genau diese Ungewissheit sollte uns dazu bringen, zu wachen. Nun, ich habe nie Militärdienst geleistet, aber ich habe mir sagen lassen, dass es ein ganz großes Problem ist, wenn man in der Nacht irgendwo auf einem Posten ist, alleine und soll wachen. und soll womöglich irgendeinen Atomwaffenlager bewachen. Und da kommt es immer wieder vor, dass Soldaten auf Wache schlafen. Ja, ist auch gefährlich, bringt ja auch ziemliche Strafen mit sich. Aber es ist schwierig, lange Zeit wach zu bleiben. Und doch sagt uns der Herr, dass wir sollen wachsam sein. Lukas 21 gibt uns einen wichtigen seelsorgerlichen Rat für dieses Wachen, ab Vers 34. Denn diese Schläfrigkeit kommt ja nicht einfach von selber in unserem geistlichen Leben. Da lesen wir, habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt. Denn wie ein Fallstrick wird über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Ja, wacht jederzeit. Und ich denke, das ist auch ein Punkt, ihr Lieben, da sind wir aufeinander angewiesen. Ich glaube, das wird den Soldaten auch so gehen, dass man froh ist, wenn dann ein Kamerad vorbeikommt, der einmal wieder stupft, damit man wieder wach wird. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir uns gegenseitig stärken sollten und uns gegenseitig ermahnen und ermuntern sollten, damit wir Wachende bleiben. Das finde ich so schön im 1. Thessalonicher 5. Da wird genau dieses Thema auch angesprochen. Da heißt es ja ab Vers 5, ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Was bedeutet geistlicher Schlaf? Ja, dass ich mich einrichte in dieser Welt, im Diesseitigen, im Konsum, in irgendwelchen Medien, dass ich nicht mehr bete und mein geistliches Leben nicht mehr die allererste Stelle einnimmt, dass ich anfange, gegenüber Sünde und fleischlichen Versuchungen stumpf und empfindungslos zu werden und sie einfach hinzunehmen, anstatt Buße zu tun darüber. Das ist der Anfang von geistlichem Schlaf. Und wir gehören zur Ewigkeit, zur Himmelsherrlichkeit, zu unserem Herrn. Die anderen schlafen, die sagen sich, ach, das Gericht wird schon nicht kommen. Wir leben jetzt erstmal und genießen das Leben. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das ist die Gesinnung des geistlichen Schlafes dieser Welt. Und wir sollen uns bewusst machen, diese Welt kann morgen letztlich auch unter dem Gericht ihrem Ende entgegengehen. Wenn die Entrückung gekommen ist, dann kommt auch der Zorn Gottes und das Ende, der Tag des Herrn, ganz rasch danach. Und dann ist es aus mit dieser Welt. Und deswegen wollen wir uns nicht in ihre Beschäftigungen verstricken. Ja. Die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander. Und erbaut einer den anderen, wie er es auch tut. Also das gegenseitig sich wachhalten, dafür brauchen wir den Bruder und die Schwester. Dafür brauchen wir einander. Dafür brauchen wir das gegenseitige Gebet. Aber wir brauchen das auch, dass wir aufeinander Acht haben und vielleicht mal unserem Mitbruder sagen, du Bruder, ich habe so das Gefühl, du bist dabei einzuschlafen. Wach auf, lass dich wieder neu ermutigen, dem Herrn treu nachzufolgen. Reinige dich von Dingen, die dich schläfrig machen. Narkotika, geistliche Narkotika, das gibt es. Lasst uns einander ermahnen und ermuntern. Denn der Einzelne, wenn er auf Wache ist, wird viel leichter müde, als wenn wir mehrere sind, die wir uns gegenseitig stärken können. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Gedanke in unserer heutigen Zeit. Ja, Wachsamkeit statt Schläfrigkeit. Noch ein weiterer Gedanke, den uns das Wort Gottes nahelegt. Tägliche Reinigung und Heiligung. Ich musste da immer wieder denken in der Vorbereitung an 1. Johannes 3. Und dort finden wir diese Mahnung sehr, sehr deutlich und klar, dass die Erwartung des wiederkommenden Herrn uns anspornen sollte, uns zu reinigen. Im Grund finden wir das schon in 1. Johannes 2, Vers 28. Da heißt es: Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint, und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Und dann heißt es eben da, Vers 2 im dritten Kapitel: Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich. Und da ist wieder dieses Gegenwartsform, griechische Gegenwartsform. Reinigt sich beständig, wie er rein ist. Ja, was heißt es? Nun, ich denke, dass wir einfach wachsam sein sollten, dort, wo Sünde uns verstricken will, wo Sünde uns lähmen will und abhalten will von der Nachfolge des Herrn. Die uns leicht umstrickende Sünde und jede Last ablegen, Hebräer 12, Vers 1. Und dass wir da einfach jeden Tag neu uns auch prüfen müssen im Licht des Herrn. Wir haben ja diesen Weg der Reinigung in 1. Johannes 1, der Wandel im Licht. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann vergibt er uns die Sünden, er reinigt uns von der Ungerechtigkeit. Und doch kann es vorkommen, dass wir zum Beispiel Groll über irgendwelche anderen Menschen, Unvergebenheit, irgendwelche Sünden, vielleicht auch Sünden, die im Internet begangen haben, irgendwelche schmutzigen Dinge, irgendwelche, aber auch ungute Verleumdungen, Intrigen in der Gemeinde, dass wir solche Dinge tun und uns einfach gar nicht davon reinigen. Ja, und was passiert dann? Dann wird unser geistliches Leben in Unordnung kommen. Wir werden immer mehr vom Herrn abdriften. Wir werden auch gegenüber weiteren Sünden ein Stück gefühllos werden und unempfindlich und sie viel leichter ins Erwägen oder sogar tun. Und das ist eine ganz gefährliche Sache, wenn wir den Herrn erwarten. Wenn wir ihn jederzeit erwarten wollen, wenn er mit seiner strahlenden Herrlichkeit und Heiligkeit kommt, dann sollten wir uns in diesem Licht Tag für Tag prüfen, uns selber richten, damit wir nicht beschämt werden, damit wir Sünden rasch ablegen, täglich ablegen, stündlich am allerbesten, so schnell wie möglich. Wer diese Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich. Ja? Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns, weil der Feind versucht uns auch eben von unserem Dienst wegzuziehen und versucht uns ein Stück weit auch zum Schlafen im Dienst zu bringen, indem er uns mit gewissen Sünden umstrickt. Und da müssen wir ganz wachsam sein und jeden Tag neu eigentlich in einem Zustand sein, wo wir sagen können, ja, ich kann dem Herrn mit Zuversicht, mit Freimütigkeit begegnen. Wenn also diese Erwartung unseres Herrn wirklich lebendig ist, dann ist sie auch ein Ansporn zur Heiligung und zu einem gottesfürchtigen Leben. Der letzte Punkt, treuer und eifriger Dienst für den wiederkommenden Herrn. Ja, ich denke, das ist wichtig, dass wir als Haushalter treu sind, dass wir die Aufträge unseres Herrn ausführen, solange wir noch Zeit dazu haben. Wisst ihr, da muss ja ein gewisser Sinn der Dringlichkeit bei uns sein, dass wir wissen, ich kann nicht sagen, diese oder jene wirklich wichtige geistliche Sache kann ich ja auch noch in nächstes Jahr oder nächsten Monat erledigen. Natürlich gibt es Dinge, die müssen wir ein Stück aufschieben. Wir können nicht alles auf einmal machen. Aber wir müssen im Sinne des bald wiederkommenden Herrn uns fragen, was ist vordringlich. Was müssen wir wirklich als allererstes anpacken, damit es uns nicht nachher zur Beschämung wird und zum Tadel vom Herrn, wenn wir diese Sache versäumt haben und er wiedergekommen ist. Und in diesem Sinn, denke ich, sollten wir wirklich auch immer wieder uns prüfen, wie ist mein Dienst für den Herrn? Ist er der Dienst eines Knechtes, der täglich auf seinen Herrn wartet? Und der ihm deswegen eifrig und treu dient. Kaufen wir die Zeit aus. Wir müssen ja immer Prioritäten setzen zwischen unseren privaten Dingen und zwischen dem Dienst in der Gemeinde zum Beispiel. Das ist nicht so, dass man sagen kann, die privaten Dinge haben immer keinen Platz, ganz und gar nicht. Auch die Sorge für unsere Familie ist wichtig, Zeit für unsere Kinder manchmal. Aber insgesamt müssen wir einfach aufpassen, dass wir nicht zu viel Zeit für unser persönliches, diesseitiges Leben verbringen und dafür dem Dienst darben lassen und Mangel in unserem Dienst aufkommen lassen. Ich denke, auch das ist eine Sache, die uns dieser Gedanke an den wiederkommenden Herrn vor die Herzen stellt. Dass wir einfach danach streben, die Aufträge des Herrn treu auszuführen. Wir werden da nie ganz perfekt sein. Ja? Wir dürfen auch nicht uns unter einen falschen Druck bringen lassen. Der Herr überfordert uns auch nicht. Aber vielleicht will er uns etwas aufs Herz legen, was uns im Moment gar nicht so dringlich erscheint. Aber ihm ist es dringlich. Und vielleicht müssen wir andere Dinge zurückstellen, die uns wichtig sind. Aber der Herr will, dass erst einmal ganz bestimmte Dinge erledigt werden. Und in dem Sinn sollten wir immer wieder auch unsere Prioritäten vor dem Herrn neu ausrichten lassen und ihn bitten, Herr, lass mich die Zeit für dich auskaufen, dass ich das tue, was dir vorrangig wichtig ist. Ich möchte zum letzten Punkt kommen, und das ist einfach die Not unserer Zeit, den Herrn erwarten in einer Zeit des Niedergangs. Und ich denke, jeder von uns empfindet, dass wir in einer Zeit des geistlichen Niedergangs, der Lauheit, der Weltförmigkeit in unseren Gemeinden, in unserem persönlichen Leben leben. Dass wir diesen Geisteseinfluss ausgesetzt sind, der uns wegziehen will vom Herrn, der uns träge und schläfrig machen will. Was sollen wir tun in dieser Zeit? Nun, ich möchte ein Bibelwort da uns noch lesen. 2. Korinther 11, Vers 2 und 3, das uns da vielleicht eine Hilfe sein kann. Wir kennen dieses Wort, wo der Apostel Paulus die Korinther mahnt zur treuen Hingabe an den Herrn. Da lesen wir, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Das ist mir einmal ganz wichtig geworden, als ich aufgewacht war aus der charismatischen Verführung, als ich beschämt feststellen musste als junger Christ, dass ich mich falschen Geistern, falschen Lehren ausgeliefert hatte über Jahre meines geistlichen Lebens und darüber Trauer tragen musste und Buße tun musste. Ja, dass der Feind versucht, uns von der ersten Liebe, von der ganzen Hingabe an unseren Herrn Jesus Christus ein Stück abzulenken, unsere Herzen zu vergiften durch falsche Lehren, aber auch durch Materialismus und Weltförmigkeit, durch falsche Frömmigkeit, Charismatik. Und wir müssen wachsam sein, dass diese Einflüsse unsere Herzen nicht vergiften. Ich denke, das ist so wichtig, dass wir als eine keusche, geheiligte, reine Jungfrau durch diese Zeit gehen. Und das ist mein Empfinden, dass der Satan alles dran setzt, die wahre Gemeinde ein Stück weit ja, zu beschmutzen und in Hurerei, in Untreue, in Weltförmigkeit hineinzuziehen. Und es ist ein geistlicher Ringkampf, in dieser Keuschheit, dieser ganzen Weihe für den Herrn Jesus Christus zu bleiben. Das kann unser ganz persönliches Leben betreffen, persönliche Sünde. Das kann eine Öffnung für leichtfertige, weltförmige Gemeindeströmungen beinhalten. Ja, das sind ganz verschiedene Wege, wo der Feind versucht, uns irgendwo zu verführen und die Gemeinde zu verderben. Er wird es im Ganzen gewiss nicht erreichen. Der Herr baut und bewahrt seine Gemeinde. Aber wir, du und ich, wir sind verantwortlich, wo wir stehen. Ob wir dem Herrn treu nachfolgen in dieser Zeit der Verführungen, ob wir wachsam sind, ob wir für den Kampf, für den Glauben kämpfen, der den Heiligen überliefert ist, oder ob wir lax werden und sagen, ach, lass mal laufen, ist doch viel einfacher, wenn man ein bisschen liberal und offen und tolerant wird und den Kampf mal bleiben lässt. Ja? Und wisst ihr, sobald wir anfangen, den Kampf bleiben zu lassen und die Anstrengung der Nachfolge gegen den Strom bleiben zu lassen, was passiert? Wir driften ab. Da musst du gar nicht abwärts schwimmen. Du musst dich nur treiben lassen und schon bist du in diesem Abwärtstrend. Das ist die Herausforderung der heutigen Zeit. Dass wir den Herrn erwarten in einer Zeit, die immer gesetzloser wird, immer verdorbener, wo wir über unseren Herzen wachen müssen, dass wir nicht von den Einflüssen aus der Christenheit und aus der Welt mitgezogen werden. Und da möchte ich euch sehr ermutigen, dass ihr da diesen Kampf führt, dass ihr wachsam seid, dass ihr einfach merkt, wo der Feind will, diese Erweckung, dieses Leben in der Heiligung, in der Erwartung des Herrn wegzunehmen und dass wir da den Anfängen wären. Möge der Herr uns da Wachsamkeit schenken und Treue schenken, dass wir wirklich auch beten um Erweckung und eine Rückkehr zur ersten Liebe. Ich denke, das ist ganz wichtig, diese Einfalt gegenüber Christus. Ich verstehe das ganz einfach so, dass in unserem Herzen nichts anderes ist als der Herr Jesus. Und ich weiß nicht, als ich mich bekehrt habe, war das eine Zeit tatsächlich so, dass ich gewusst habe, ich brauche nichts mehr in dieser Welt. Der Herr Jesus ist mir alles. Er ist meine Freude, mein Friede, meine Kraft. Wenn ich ihn habe, brauche ich nichts. Ja? Leider ist mir diese erste Liebe verloren gegangen in späterer Zeit. Ja? Durch Fleischlichkeit, durch falsche Lehren, durch verschiedene Einflüsse. Und es ist ein Ringen und ein Gebet zu dieser ersten Liebe, zu dieser einfältigen Ganzhingabe an den Herrn zurückzukehren. Ich denke, wenn wir in dieser Einfalt stehen, dann sind wir auch wach und dann erwarten wir unseren Herrn. Aber diese Einfalt ist ein kostbares Gut und wir müssen wirklich den Herrn suchen und beten, persönlich und auch gemeinsam, dass der Herr uns da wach hält, erweckt, reinigt, uns Dinge zeigt, die uns da vielleicht schon angefangen haben, etwas wegzuziehen von dieser Einfalt und dass er uns in dieser Herzensgesinnung erneuert. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig für die heutige Zeit und das möchte ich euch zum Abschluss meines Vortrages mitgeben. Wenn wir den Bräutigam erwarten, dann wollen wir unsere Herzen wachend prüfen und alles aus unseren Herzen heraustun, was eben den wiederkommenden Bräutigam uns verhüllen, verdunkeln oder uns von ihm entfernen könnte. Und darin müssen wir wachsam und eifrig sein. Ich möchte zum Abschluss noch eine Sache euch mitgeben. Dass wir Acht haben, dass wir nicht auf den letzten Metern dieses Wettlaufes, dieses Kampflaufes der Gemeinde das Ziel verlieren, stolpern oder unseren Stab wegwerfen. Ja, wenn man das so heilsgeschichtlich sieht mit diesen 2000 Jahren, dann befinden wir uns irgendwo auf den letzten Metern vor dem Ziel. Und das Ziel ist die Entrückung, die Verherrlichung der Gemeinde. Dann ist die Gemeinde am Ziel und wir alle auch. Aber bis dahin gilt es, treu den Lauf weiterzulaufen. Drei Bibelstellen dazu. 1. Korinther 9. Dieses Bild des Laufes ist ja ein biblisches Bild, das der Apostel Paulus besonders geliebt hat. In diesem Lauf befinden wir uns. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Also der Lauf nach den Richtlinien, nach dem Wort Gottes. Eifrig sein, nicht nachlassen. Es ist eine Gefahr, dass man sich übernimmt und dass man auf den letzten Metern die Kraft verliert und hinfällt und nicht ans Ziel kommt. Das wollen wir vermeiden. Da wollen wir den Herrn bitten, dass er uns durchbringt. Und da ist natürlich auch das Wort in Hebräer 12 zu erwähnen, das auch wieder von diesem Lauf handelt. Vers 1, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und da möchte ich noch eines besonders erwähnen, ihr Lieben. Ich glaube, dass es ein Stafettenlauf ist. Und ich glaube, dass immer wieder neue Generationen von Brüdern, solange die Gemeinde auf der Erde ist, die Stafette des Dienstes von ihren älteren Mitbrüdern übernehmen müssen. Und diese Übergabe der Stafette, ich bin da kein Experte, aber ich glaube, das ist ein kritischer Moment. Man sieht immer wieder mal so Bilder, wie bei so einem Stafettenlauf der Stab hinfällt und dann wird kostbare Zeit verloren und vielleicht geht der Sieg verloren, weil der Stab nicht richtig übergeben wurde. Und ihr Lieben, Das kann an dem liegen, der den Stab abgibt, oder an dem, der ihn übernimmt. Und lasst uns vielleicht darüber auch nachdenken. Wie kann ich, der ich laufen darf, vielleicht schon viele Jahre in diesem Lauf der Gemeinde, wie kann ich den Stab in der richtigen Weise weitergeben an jüngere Mitbrüder, die auch dem Herrn geweiht sind, die auch dem Herrn dienen? Hier in diesem Raum sind sie alle da. Die, die den Stab weitergeben und die, die den Stab übernehmen müssen. Und es ist ein ganz wichtiger Punkt, dafür, dass wir dafür auch beten, dass solange der Herr noch nicht gekommen ist, auch jüngere Brüder mit hineinwachsen in diesen Dienst, dass sie auch dieses Verständnis von Gottesfurcht, von Absonderung, von Heiligung haben, das Gott geschenkt hat für euch als Gemeinden, und dass sie diese Stafette sozusagen weiterführen, bis die Ziellinie erreicht ist, bis unser Herr wiedergekommen ist. Und abschließen möchte ich mit dem Wort des Apostels Paulus am Ende seines Lebens. Und da finden wir wieder den Lauf. 2. Timotheus 4. Möge das auch der Herr in seiner Gnade uns allen schenken, dass wir so auch letztlich einmal das Bekenntnis ablegen können, wie der Apostel Paulus in 2. Timotheus 4, Vers 6 und 7 und 8. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe, sagt der Apostel Paulus. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Lasst uns solche sein, die seine Erscheinung lieb haben, die auf ihn warten, die ihm treu dienen, bis der Herr unseren Dienst beendet, uns ablöst an der Ziellinie und uns in seine Herrlichkeit nimmt. Möge der Herr uns allen dazu Kraft und Mut schenken. Amen.